Sie hören SBS German.
Die besten Chancen für die Apokalypse. Der Klimawandel hinterlässt immer häufiger katastrophale Spuren. Überschwemmungen in Europa, China und Indien, beispiellose Hitzewellen und Waldbrände in Kanada, in den USA, ja auch ums Mittelmeer ja neulich. Britische Forscher wollten wissen, wo sich ein völliger Kollaps der Erde am ehesten überleben ließe. Ja, das würde ich natürlich auch gerne wissen, Barbara. Und deswegen habe ich dich jetzt angerufen, da du genau über dieses Thema immer wieder ganz ausführlich berichtet hast und dich auskennst. Hallo Barbara, erstmal herzlich willkommen zum deutschsprachigen Programm bei SBS. Wo wäre ich denn nun einigermaßen sicher?
Ja, hallo Trudi. Tja, wohin, wenn alle Stricke reißen oder wie man auf Englisch ja so schön sagt, when shit hits the fan. Ja, wollen wir es nicht alle wissen. Mhm. Nun, britische Forscher haben sich das jetzt genauer angeschaut und es gibt eigentlich nur wenige Orte auf der Welt, wo sich solchen Szenario wirklich einigermaßen gut überleben lässt. Einer ist bei uns natürlich, oder der beste ist bei uns in der Nachbarschaft, Neuseeland, trotz Erdbebengefahr, trotz aktiver Vulkanen.
Aber, ja, hast du auch schon öfters drüber berichtet, Barbara, dass sich da die reichen Leute immer so Bunker kaufen und in der schönen Welt von Tasmanien, schönen Umwelt überleben wollen, nicht wahr?
Ja, da erzähle ich dir gleich noch mehr.
Ah ja.
Aber bei uns auch in Tasmanien ist die Chance auch nicht schlecht. Und in Europa ist es wohl am besten, wenn man sich in Irland, Island oder Großbritannien aufhält. Großbritannien muss man sicherlich mit Abstrichen sehen, weil man natürlich eine relativ große Bevölkerung da hat schon. Aber erstmal auch einer der Orte, wo man wahrscheinlich besser überleben kann.
Das sind alles kühlere Orte, muss ich sagen.
Ja, das sind alles kühlere Orte und sind auch Orte, das sind alles Inseln, wenn dir das aufgefallen ist.
Ah, stimmt, ja.
Genau. Und für die ist es natürlich leichter, zum Beispiel ihre Grenzen zu überwachen, Migration erfolgreich zu begrenzen. Aber es sind natürlich, wie du auch schon gesagt hast, sind natürlich Länder oder Orte, die eine geringere Temperatur und übrigens auch Niederschlagsvariabilität haben.
Das heißt, regnet in England immer.
Ja, genau.
Variabilität ist nicht so groß, aber es ist halt immer nass. Was genau. Natürlich auch Probleme mit sich führen könnte, ne? Wenn da alles überschwemmt wird, da kann man auch nichts mehr anbauen.
Das ist richtig. Also wie gesagt, Großbritannien hat sicherlich ist mit Abstrichen zu nennen. Das bedeutet aber schon, dass diese Länder werden natürlich auch den Klimawandel oder diese Orte werden den Klimawandel auch spüren und zu spüren bekommen. Aber die werden wahrscheinlich größere Chancen haben, dass relativ stabile Bedingungen bestehen bleiben, ja. Und sie sind zudem noch groß genug, dass man sagt, okay, die können sich im Hinblick auf Energie und Landwirtschaft selbst versorgen.
Ja, und weil es Inseln sind, ist es auch vielleicht nicht so einfach für andere Bevölkerungen weiter aus dem Süden dort dann einfach einzufallen, wie das die Menschheit ja immer wieder gemacht hat über die letzten Tausende, Zehntausende von Jahren, wenn irgendwo die Dürre einbrach, sind sie woanders hingezogen. Und das ist bei einer Insel natürlich, ne, wie du schon sagst, einfacher, da die Grenzen zuzumachen. Wie bei uns in Australien jetzt während der Pandemie auch, ne?
Natürlich, aber ist natürlich die Frage, was das auslösen könnte, wenn es jetzt wirklich super ernst wird. Aber da möchte ich mal jetzt lieber nicht spekulieren.
Ja, okay, das werden wir ja dann sehen. Ja, hoffentlich wir nicht mehr, aber wer weiß. Ne? Also Neuseeland, sagst du, ist der beste Ort und man weiß ja auch, dass da schon seit längerem viele Superreiche hinziehen und sich dort alle möglichen Grundstücke und sogar Bunker kaufen, nicht wahr?
Ja, also schon auch während der Pandemie ist es ja eigentlich auch als der ideale Zufluchtsort gehandelt worden. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ein Interview gelesen bei Bloomberg, bei dem US-Medium. Und da hat der Gary Lynch, das ist der Chef des texanischen Bunkerherstellers Rising S, in diesem Interview im April 2020 war das, also ganz zu Beginn der Pandemie, da hat er berichtet, dass er so einen reichen Manager aus New York hat, also ein Kunde von ihm, der ist im März 2020, noch bevor Neuseeland seine Grenzen für Ausländer geschlossen hat, ist er ab nach Neuseeland, ja, um dort die Pandemie in seinem unterirdischen Bunker auszusitzen. Ja, und damals hat er den auch angerufen und wollte die Kombination für die Tür überprüfen und schauen, ja, Fragen zur Stromversorgung und zum Warmwasserbereiter hatte er wohl noch und zu den Wasser- und Luftfiltern und alles. Also der hatte wirklich dann den Plan, da zu bleiben erstmal. Ja.
Ob der da wohl noch ist?
Ja, ob der da immer noch ist, weiß ich jetzt nicht. Ob es ihm dann auch irgendwann zu viel geworden ist. Aber trotz allem, der Trend, sich da für so einen Ernstfall, für so eine Apokalypse zu wappnen, der ist ja auch, der ist schon seit längerem am Laufen. Ne? Und gerade so Superreiche, die haben sich wirklich schon so ein zweites Standbein geschaffen. Zum Beispiel 2017 kam ein Bericht raus, da kam auf, dass der Peter Thiel, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, das ist ein Deutsch-Amerikaner, ein Tech-Milliardär, der hat PayPal gegründet.
Ah ja.
Und der hat sich damals schon in Neuseeland eingekauft. Ja? Und mit ihm auch andere hatten da Bauernhöfe, Land gekauft. Vor allem Queenstown da auf der Südinsel ist da wohl sehr beliebt gewesen. Und schon damals hieß es immer, ja, aufgrund der geografischen Isoliertheit ist halt Neuseeland ein perfekter Zufluchtsort dann.
Ja, und schön ist es da auch. Und es sind nicht so viele Menschen, nicht wahr? Verschiedene Klimazonen, kann ich mir schon vorstellen. Und jetzt soll sich ja auch Google-Gründer Larry Page eine Aufenthaltsgenehmigung geholt haben für Neuseeland. Stimmt das? Darf der das?
Ja, yeah. Das ist eine interessante Frage. Darf der das? Nun, ich habe da natürlich mal nachgelesen bei den neuseeländischen Lokalmedien. Und das ist eine ganz verworrene, interessante Geschichte. Ja, der hat eine Aufenthaltsgenehmigung für Neuseeland erhalten. Den Antrag, den hat er schon im November gestellt. Dann wurde der aber erstmal nicht genehmigt, weil da muss man anscheinend persönlich in Neuseeland sein für das Visum, was er da beantragt hat. Und das war ja nicht möglich. Pandemie, ja, Grenzen geschlossen. Neuseeland lässt ja eigentlich keinen rein, der nicht Neuseeländer ist oder Aufenthaltsgenehmigung hat. Und dann ist aber so gewesen, der Page, der ist nämlich nicht in den USA gerade. Der verbringt die Pandemie mit seiner Familie auf einer Insel in Fiji. Und dann hatte der da wohl einen Notfall, also sein Sohn brauchte dann eine medizinische Behandlung. Jetzt kann ich dir aber nicht sagen, war das wirklich so ernst, dass der arme Kerl da in Fiji nicht behandelt werden konnte und nach Neuseeland ausgeflogen werden musste? Oder war das einfach so, dass das halt nicht gut genug war, in Anführungsstrichen, für den Reichen, für die reiche Familie?
Und oder war es eine schöne Entschuldigung, um die Aufenthaltsgenehmigung zu kriegen?
Das kann ich nicht beurteilen, okay? Aber klar, all diese Möglichkeiten sind drin und das weiß man natürlich nicht. Aber der wurde dann im Rahmen von so einem Krankentransport gemeinsam mit dem Vater nach Neuseeland ausgeflogen. Also nicht mit der Mutter, sondern mit dem Vater. Und der Page selbst, der hat sich dann im Hotel in Auckland isoliert und sein Sohn wurde dann im Kinderkrankenhaus dort behandelt. Und ja, naja, das ist, wie gesagt, es war alles Anfang des Jahres, ist aber jetzt vor kurzem erst publik geworden und hat natürlich dann eine Wahnsinnskontroverse in Neuseeland ausgelöst, ob sich da jetzt Reiche trotz der Corona-Beschränkungen Zutritt erkaufen können und wie das alles läuft. Naja, aber wie auch immer, in der Zeit wurde dann auch seine Aufenthaltsgenehmigung genehmigt. Ja.
Und wurde bewilligt. Ja, wenn man Geld hat, ne? Das öffnet Türen. Sogar in Neuseeland, sogar bei der Regierung in Neuseeland, ist ja eigentlich traurig. Aber nochmal zu diesem potenziellen Kollaps der ganzen Welt. Das ist ja bei uns allen irgendwo im Hinterkopf, vor allen Dingen hier in Australien seit den großen Feuern 2019, 2020 und den Überschwemmungen, die wir danach hatten. Das ist ja alles viel schlimmer gewesen als jemals zuvor. Wenn die jetzt von Kollaps sprechen, die Experten, geht es da um die ganz ferne Zukunft oder glaubt man inzwischen, dass es doch schon bald geschehen könnte?
Ja, ich meine, rein jetzt mal persönlich, meine Einschätzung, wenn du dir die Nachrichten im Moment anschaust, ja, Pandemie, dann diese ganzen Naturkatastrophen in Europa, in Deutschland, die Überschwemmungen, die Feuer in Südeuropa.
In Kalifornien geht das Wasser aus, genau. Und ja. Feuer auch in Amerika, ne? Oregon und so.
Es erscheint einem irgendwo alles präsenter als noch vor einigen Jahren. Und ich denke nicht, dass es die verstärkte Medienberichterstattung ist, dass wir jetzt Live-Blogs haben, wenn was passiert und man ständig informiert wird, noch mal mehr als früher, wo man dann am Tag danach irgendwie den Artikel in der Tageszeitung gelesen
hat. Nein, da heißt ja auch überall, es werden die Feuer, die sind größer und unberechenbarer, als es jemals vorher war. Die Wasserstände der Dämme, like Hoover Dam, die sind niedriger, als es jemals war. Es sind alles so Rekordzahlen, die jetzt zu erscheinen scheinen, ne?
Ja, richtig. Und ich meine, wenn man dann eben wissenschaftliche Studien anschaut, es ist nicht nur ein Eindruck, den man hat, ja, sondern das sind einfach die Fakten, ja, wie du schon gesagt hast. Also ich habe mir dann noch eine Studie, die hat jetzt nichts mit den britischen Forschern zu tun, eine andere Studie angeschaut im Fachmagazin Bioscience. Und die zeichnet zum Beispiel echt ein ganz düsteres Bild. Die kam zu dem Schluss, dass sich die Lebenszeichen unserer Erde in den vergangenen 2 Jahren, ja, und da ist ein Großteil Pandemie dabei, ja, in den vergangenen 2 Jahren nochmals verschlechtert haben. Und das, obwohl wir ja alle gehofft haben, dass jetzt zumindest jetzt mit Covid diese Negativfolgen zumindest ein bisschen eingedämmt werden. Der Flugverkehr hat sich ja deutlich reduziert seit Anfang 2020. Millionen Menschen arbeiten jetzt von zu Hause. Aber es hat wohl nicht wirklich viel gebracht. Ja? Also diese Studie hat bestätigt, wir haben Klimanotstand. Es hat sich nichts daran geändert. Es ist noch mal schlechter geworden. Und ich meine, es sind so viele Forscher, die inzwischen waren. Ja. Wir hatten 2019, wenn du dich erinnerst, waren 11.000 Wissenschaftler, die haben eine gemeinsame Erklärung rausgegeben und diesen Klimanotstand angemahnt. Jetzt hatten wir den IPCC-Report, der ja auch ein ganz alarmierendes Zeichen ist. Also, tja, dieser Kollaps der Zivilisation oder der Menschheit, ja, wenn dann die Lieferketten zusammenbrechen, internationale Abkommen nicht mehr eingehalten werden, die globalen Finanzstrukturen nicht mehr funktionieren, wer weiß, wie weit das noch von uns entfernt ist. Ja?
Naja, und du hast ja sogar auch persönlichen Kontakt zu jemandem, der diese Risikostudien auch professionell tagtäglich selber untersucht. Was hörst du denn da?
Ja, also mein Mann ist ja Risikoforscher für Naturkatastrophen. Der hat echt auch manchmal schon so Abende, wo er so richtig deprimiert ist und sagt, das geht jetzt hier bergab mit uns. Also ich versuche das ja immer noch positiver zu sehen, sage, wir reißen das noch irgendwie raus, indem wir alle zusammenhelfen. Aber der sagt dann immer, er glaubt nicht, dass die Welt zusammenhelfen kann. Es gibt einfach zu viele unterschiedliche Einstellungen.
Und er macht das schon lange, ne?
Ja.
Und da siehst du also auch einen Unterschied in seiner Wahrnehmung, wie die Situation jetzt aussieht in den letzten 1-2 Jahren.
Auf alle Fälle, ja. Auf alle
Fälle. Du machst mich ganz traurig. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also wir können ja immer nur wieder hoffen, dass es technische Entwicklungen gibt, die uns die Möglichkeit geben, da auch etwas, was wir schon falsch gemacht haben, wieder rückgängig zu machen oder dass wir halt mehr Sonnenenergie, mehr Windenergie und vielleicht aber auch alle weniger verbrauchen. Ich glaube, anders geht's nicht, ne? Dass wir alle lernen, mit weniger auszukommen.
Ja, also ich bin ganz davon überzeugt, dass wir jetzt nicht aufgeben dürfen, sondern gerade jetzt müssen wir loslegen und kämpfen und jeder Einzelne muss was beitragen. Und Gelder müssen einfach, wie du sagst, in die Technologie, in erneuerbare Energien fließen, damit wir da jetzt noch rausreißen, was wir alles schon zerstört haben. Ja.
Was müsste denn alles zusammenkommen, damit es so weit käme, dass wir diesen Kollaps, diese Apokalypse erfahren müssen?
Ja, so viel braucht es ja gar nicht eigentlich. Ne? Wenn man überlegt, wie könnte so ein Szenario entstehen, also wenn wir die ökologische Zerstörung haben, und dann sage ich mal, kommen da begrenzte Ressourcen noch dazu oder ein Bevölkerungswachstum. Und dann mischt da immer der Klimawandel noch als Risikomultiplikator mit, verschärft diese ganzen Trends. Ja. Dann, und so haben das eben auch jetzt die britischen Forscher von der Anglia Ruskin University, die diese ursprüngliche Studie, über die ich berichtet habe, gemacht haben, die sagen, das kann tatsächlich schon in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten zu erheblichen Veränderungen führen. Also wir sprechen nicht unbedingt von 100 Jahren. Ne? Das also können wir hier auch noch miterleben. Und wenn es schlecht läuft, nun, dann passiert das, ist das dann so eine Kettenreaktion, dann passiert das auch schon mal innerhalb von einem Jahr. Ja,
ja, was jetzt in Europa passiert ist mit den Überschwemmungen, das hat ja alle total überrascht. Das ist plötzlich, dass da ganze Dörfer unterspült worden sind, die da schon seit ein paar hundert Jahren stehen, ne? Dass da alles zusammenkommt, dass man gebaut hat auf Überschwemmungsgebieten. Klar, das ist falsch. Und da hat man auch zum Beispiel in Köln schon einiges getan, dass das jetzt nicht mehr unbedingt jedes Jahr so passieren muss. Aber trotzdem ist es doch unglaublich, was da alles so zusammengekommen ist und diese Katastrophen herbeigeführt hat, die jetzt wahrscheinlich noch Jahre brauchen, bis die Leute, denen da persönlich alles weggeschwommen ist, sich wieder etablieren können. Ne?
Natürlich, ich meine, das siehst du ja bei uns auch, die ganzen Buschfeueropfer, wie viel da immer noch gearbeitet wird und auch im Busch wieder versucht wird zu regenerieren. Das ist ein Prozess über Jahre. Das ist nichts, was man innerhalb von einem halben Jahr macht.
Ja. Ja, und da gibt es einige Gebiete, die kann man nicht wieder so herstellen, wie sie früher mal waren. Ich habe auch schon wieder Angst vor dem nächsten Sommer, dass da wieder die Feuer losgehen, hier bei uns im Süden auch. Aber ja, man steht davor und weiß nicht, was man tun kann, ne?
Ja, nun, jetzt haben wir alle genügend deprimiert. Aber was haben wir das Positive gelernt? Zum einen, nach wie vor, ich bin der Meinung, wir packen das an und helfen alle zusammen. Aber, ja, when shit hits the fan, Tasmanien oder Neuseeland sind die guten Tipps.
Okay, da wird es dann voll. Barbara, vielen Dank für die Zusammenfassung, auch wenn es eine traurige Geschichte ist. Wir müssen den Tatsachen ins Auge schauen, denn ansonsten macht doch keiner was, ne?
Richtig, ja.
Gut.
Danke dir.
Okay, bis zum nächsten Mal. Wir hörten ein Gespräch mit Barbara Barkhausen, die recherchiert hat, wo man auf der ganzen Welt die besten Chancen hat, eine Apokalypse zu überleben. Und ich bin Trudi Latour bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.